Was ihr hier gehört habt, sind die Fans vom AC Mailand. Dieser Song aus dem Jahr 1981 wird bei Heimspielen vor dem Einzug des Teams gespielt. Und im Frühjahr 2023 landet dieser Song von dort auf Instagram und TikTok. Und bald ist er dann nicht mehr nur in Stadionvideos, sondern allen möglichen Videos zu sehen. Und danach wird er auch abends auf öffentlichen Plätzen in Italien gegrillt. Wildfremde Menschen singen dort und tanzen miteinander. Und dann landen wieder Videos davon im Internet. Dieser Popsong, Taylor Swift und Zootierbabys haben eines gemeinsam, sie alle sind ein Hype. Und dieses Phänomen, das kennen wir ja auch schon aus der Wirtschaft und genau darauf schauen wir auch in dieser Episode. Ich bin Christian Bollert und ich werde auf Konferenzen seit mindestens 8 Jahren immer wieder nach dem Podcast-Hype gefragt.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Duden beschreibt Hype als besonders spektakuläre, mitreißende Werbung oder als eine aus Gründen der Publicity inszenierte Täuschung und Welle oberflächlicher Begeisterung. Ziemlich kritisch und negativ. Ein Hype kann auf jeden Fall unser Leben in fast allen Lebensbereichen beeinflussen. Und wie schon erwähnt, werden wir uns in dieser Folge auf den Bereich der Technologie und Wirtschaft konzentrieren. Denn viele Themen der letzten Jahre und Jahrzehnte, muss man sagen, haben als Hype angefangen. Krypto, KI oder auch Quantencomputing. Wir wollen den Mechanismus dahinter ein bisschen besser verstehen. Christina Horsten ist New York-Korrespondentin der deutschen Presseagentur dpa und zusammen mit ihrem Partner, dem Journalisten Felix Zeltner, hat sie gerade das Buch Hype, der geheime Motor hinter der technischen Revolution, veröffentlicht. Und das Buch ist im Verlag Brand 1 Books in Kooperation mit Rowohlt erschienen. Darin versuchen Felix und Christina zusammen mit vielen Expertinnen und Experten das Phänomen Hype zu enträtseln. Und ich freue mich, dass ich hier mit Christina im Brand 1 Podcast über diesen Dauerbrenner der Wirtschaft sprechen kann, wir nach New York verbunden sind, wo es logischerweise auch immer ein bisschen Lärm der Stadt zu hören gibt. Und ich sage hallo und herzlich willkommen, Christina.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Gleich auf den allerersten Seiten des Buchs machst du ziemlich deutlich, dass du als Journalistin eigentlich bei jedem neuen Hype erstmal so ein bisschen skeptisch bist und dass das auch eher typisch für uns Deutsche ist. Aber das unterscheidet uns dann doch schon relativ stark von, ich sag mal, dem typischen Amerikaner oder der Amerikanerin, oder?
Ja, total. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen sozusagen der Grund oder die Faszination an dem Thema, die Felix und ich so hatten, weil wir beide dann nämlich total unterschiedlich sind. Also der Felix ist echt so ein totaler FOMO-Typ, ja, der immer sofort, wenn irgendwie was Neues um die Ecke kommt, mich am liebsten sofort mitmachen will. Und ich bin eben, wie du schon gesagt hast, eher so ein bisschen allergisch auf Hype. Und ich habe auch, ich muss es tatsächlich zugeben, sehr, sehr lange mich geweigert, ein iPhone zu haben und hatte immer noch so ein altes Club-Handy und viele andere Dinge. Also ich habe eher so eine allergische Reaktion, wo mir dann aber auch bescheinigt wurde von unseren Experten, mit denen wir gesprochen haben, dass das tatsächlich ein bisschen typisch für die Deutschen ist, dass die also ein bisschen Hype-Allergiker sind, wohingegen die Amerikaner eigentlich wirklich am liebsten sofort jeden Hype gerne mitmachen würden. Und das ist eben bei uns, bei Felix und mir sozusagen auch so ein bisschen so. Und dieser Gegensatz hat uns so fasziniert, dass wir dann gesagt haben, als dann auch ihr von Brand 1 um die Ecke kamt und Robert um die Ecke kam, haben wir gesagt, ja, da haben wir total Bock drauf, uns damit mal irgendwie genauer auseinanderzusetzen und zu sehen, was steckt da eigentlich wirklich hinter diesem Hype, der ihm die ganze Zeit rechts und links um die Ohren fliegt.
Stichwort genauer hinschauen, dann machen wir das doch mal. Kannst du jetzt nach der Recherche und dem Schreiben an diesem Buch genauer sagen, wie so ein Tech-Hype beispielsweise entsteht?
Genau, also was mich erstmal total fasziniert und total geflasht hat, und ich muss sagen, ich wusste wirklich vorher nicht sehr viel über das Ganze, ja, außer dem, was man so oberflächlich weiß, ist, dass nämlich ein Hype tatsächlich, ein Hype in der Tech-Branche, über die wir jetzt sprechen, nicht von selbst einfach so entsteht. Ja, also ich glaube, das ist auch vielen Leuten nicht so ganz klar, die auch so denken, auch mit den Hypes, die du vorhin angesprochen hast, Tierbabys und so. Die denken, wenn sowas irgendwie so hochkommt, dann ist das eigentlich immer, oder bei Food, ja, bei irgendwas essen, wie jetzt gerade, keine Ahnung, Dubai-Schokolade oder so. Die denken, das ist dann eigentlich immer, weil es irgendwie so lecker ist oder irgendwie so gut ist, dass dann halt sehr, sehr viele Leute bereden. Und es gibt's natürlich, es gibt diese Mund-zu-Mund-Propaganda und dann erzählt man sich's weiter und dann wird irgendwas, irgendwie kommt irgendwas hoch. Aber Hype in der Tech-Branche, über den wir hier sprechen und den wir auch alle kennen und der ja wirklich so ein bisschen die Welt mit beeinflusst auf allen Ebenen und viele, viele Entscheidungen mit beeinflusst, entsteht nicht einfach so organisch, wie, keine Ahnung, ein Vulkan explodiert oder so, sondern der wird immer gemacht. Ja, also da sind immer Menschen dahinter. Und das war was, was ich wirklich erstmal begreifen musste, dass ich da nicht irgendwas durchsetze, weil es so gut ist, sondern weil es wirklich gemacht ist und gewollt ist, dieser Hype. Ja, das ist also ein Werkzeug in dem Sinne, in der Tech-Branche ein Werkzeug, das von Menschen genutzt wird, um damit etwas zu erreichen. Und zwar im Zweifelsfall, um Geld von A nach B zu schieben. Ja, und am Anfang...
Wer macht das denn?
Genau, am Anfang ist das ganz im Kleinen. Und meistens ist es natürlich im Silicon Valley. Weil das Silicon Valley ist ja wirklich der einzige Ort auf dieser Welt, wo man sozusagen von einer Idee sehr lange leben kann, sehr gut leben kann, zum Teil auch wenn sie noch gar keinen wirtschaftlichen Erfolg hat. Und meistens beginnt der Hype damit, dass es in irgendeiner Technologie oder irgendwie in der Wissenschaft eine ganz kleine Neuerung gibt, eine ganz kleine neue Erfindung, und das kann auch eine neue Anwendung sein. Und das würden wir, ja, Hinz und Kunz, ich, würden das meistens gar nicht verstehen, was das überhaupt bringt, diese neue Anwendung oder diese neue Erfindung. Aber es gibt eben einige wenige sehr kluge Menschen, die im Silicon Valley sitzen, die darin geübt sind und die in der Branche sehr aktiv sind, die sehen das, die hören davon und die sagen, ah, interessant, da will ich ran, ja. Und das sind natürlich Investoren, ne, das sind aber auch Wissenschaftler in der Branche, die schließen sich dann zusammen und die überreden dann erste Menschen dazu, mit ihnen mitzumachen und da rein zu investieren. Und das ist dann erstmal nochmal ganz, 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 ganz klein, da hören wir auch praktisch noch gar nichts von, aber dann kommen da erste Deals, dann kommen größere Deals, dann ist Geld im Spiel und dann wird sozusagen diese Hype-Maschine angekurbelt. Und da sind dann viele dran beteiligt, vor allem zum Beispiel die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von größeren Unternehmen, aber natürlich dann irgendwann auch die Medien, ne, die darüber schreiben und die auch irgendwie sich so ein bisschen dann auch zeigen wollen, dass sie es auch schon gesehen haben, dass sie auch irgendwie on top of things sind. Und das ist dann sozusagen so ein ganzes, inzwischen ja auch schon sehr etabliertes, wie es einer unserer Experten nannte, Hype-aufbauendes Ökosystem.
Das heißt, wenn man jetzt ganz kritisch ist, könnte man auch sagen, wir sitzen da alle irgendwie so einem Mechanismus auch auf und lassen uns auch so ein bisschen verführen?
Ja, das könnte man sagen. Und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Leute da auch sehr, und gerade in Deutschland, die Hype-Allergiker auch sehr, sehr kritisch drauf gucken und auch zu Recht, ja. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Silicon Valley und sozusagen die Menschen, die dahinter stehen und die dafür sprechen würden, also die auf der Pro-Seite sozusagen sagen, ja, aber irgendwie müssen diese Ideen ja zu Produkten werden, ja. Also ihr findet zum Beispiel alle euer iPhone so toll, ja, und lauft damit so gerne rum. Aber wenn es diesen Hype nicht gegeben hätte am Anfang und diese Investitionen, dieses Geld nicht gekommen wären, und das ist ja Geld, was für sowas gebraucht wird, oder jetzt, wenn man jetzt auf KI schaut und so, in einem riesigen, das sind ja zum Teil jetzt Milliarden, ja, also, und das, um das einzusammeln, braucht man halt diesen Hype. Muss man die Leute dazu kriegen, dass sie das Geld investieren? Wir hatten zum Beispiel einen Experten, der hat gesagt, na, irgendwie muss man das Pferd halt vor den Karren spannen, sonst kommt der Karren halt nicht an, ja. Also sozusagen die Leute, die das positiv sehen, würden sagen, nur so können solche Sachen überhaupt entstehen. Ohne diesen Hype kommt einfach das Geld da nicht hin und dann entstehen diese Produkte auch nicht. Dann gibt es keine KI etc. pp. Ja, aber natürlich kann man auf der anderen Seite kritisch sagen, das wird schon sozusagen so gemacht, damit wir das alle wollen und damit wir das alle kaufen und damit wir da alle Geld rein investieren.
Sind also die Leute, die da rein investieren und vor allen Dingen die am Anfang rein investieren, automatisch auch immer die Gewinner?
Nicht immer, natürlich, weil auch diese Leute, die ganz früh investieren, investieren natürlich auch in Dinge, die dann nicht laufen, ne, weil es laufen ja natürlich längst nicht, also wahrscheinlich läuft ein Mini-Teil dieser Ideen wird dann wirklich groß, ja. Aber die Leute, die ganz früh investieren, haben halt sehr, sehr viele Vorteile, ja. Sie müssen noch nicht so viel Geld investieren. Die Bewertung ist ja noch nicht sehr, sehr hoch von diesen, wenn es denn überhaupt schon Unternehmen sind. Und die sind natürlich meistens und inzwischen sowieso etabliert in ihren Firmen und haben dann so ein Portfolio, wo sie rein investieren. Und dann müssen sie eigentlich nur 51% ihrer Entscheidungen müssen irgendwie gut sein und müssen was ergeben. Ja, und sie können einfach auch sehr, sehr oft daneben liegen, ne? Weil sie eben an einem Zeitpunkt investieren, wo man noch relativ wenig investieren muss. Wer dann schon viel eher der Verlierer ist, ist der, der dann eben später investiert, der mehr rein investieren muss und der dann am Ende vielleicht eben doch dann trotzdem mit leeren Taschen dasteht.
Die Journalistin und Autorin Christina Horsten hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Episode natürlich noch eingehender darüber, was helfen kann, einen Hype zu verstehen und vielleicht auch ein bisschen reflektierter damit umzugehen. Christina, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt natürlich auch Leute, die, ich sag jetzt mal so, dann die Verlierer sein können, die vielleicht spät einsteigen, hast du gerade genannt. Aber gibt es auch noch andere, die möglicherweise Verlierer von solchen Hype-Phänomenen sein können?
Ja, es gibt da noch andere. Also ich finde zum Beispiel, und das war natürlich für Felix und mich schon auch irgendwie, also da mussten wir uns so ein bisschen selber ziemlich doll in den Spiegel schauen, weil ich finde auch, dass die Medien bei diesem Thema Verlierer sein können, wenn sie es nicht schaffen, und es ist momentan oft so, da wirklich vernünftig und ausgeglichen und auf alle Seiten guckend drüber zu berichten. Ja, also es ist einfach schon sehr, sehr viel vorgekommen, dass Medien halt auch so halb draufgesprungen sind und gesagt haben, oh, guck mal, hier ist das Neue und toll und sich so ein bisschen mitreißen lassen haben von sozusagen den Pressemitteilungen, die dann diese Forschungs- und Entwicklungsabteilung so rausgegeben haben, ja, und darüber irgendwie so ein bisschen vergessen haben, obwohl das eigentlich natürlich journalistische Standardpflicht ist, immer auch mal eine andere Seite, eine kritische Seite anzuhören und dann einfach so diese Hypes mit raus in die Welt getragen haben, ja, sich so ein bisschen instrumentalisieren lassen haben, aber am Ende dann gemerkt haben, huch, zum Beispiel in Sachen Facebook oder was auch immer, wo sie ja auch irgendwie aktiv mit dabei waren, huch, die knabbern ja an unserem eigenen Businessmodell letztendlich. Also die Medien müssen da sehr, 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 sehr vorsichtig sein, um nicht zum Verlierer zu werden. Sie sind in einer ganz schwierigen Position. Und grundsätzlich können wir alle, jeder einzelne von uns zum Verlierer werden, finde ich, wenn man so einem Hype ohne klaren Kopf aufsitzt, ja. Also wenn man einfach sich so mit reinschmeißt, ohne drüber nachzudenken, dann können wir alle sehr, sehr schnell zum Verlierer werden. Und das ist auch einer der Gründe, warum der Felix und ich dieses Buch geschrieben haben, weil wir eben jedem von uns so ein bisschen Werkzeuge an die Hand geben wollten, um Hypes sich anzugucken und strukturiert anzugucken, klar anzugucken und eben nicht zum Verlierer zu werden.
Ja, und es ist vielleicht ja auch sogar gesamtgesellschaftlich eine große Frage, weil ich sag mal, wenn alle sich nur auf schnelle Gewinne und extrem schnelles Aufblasen von Ideen stürzen, dann ist es vielleicht auch nicht besonders nachhaltig, ne?
Das stimmt und das ist auch, also wir haben mit einer Expertin lange gesprochen aus Südamerika, die genau das sagt. Die sagt, eine Wirtschaft, die so funktioniert, diese also auf Hypes nur setzt, ja, das ist, da gibt's am Ende so viele Verlierer und sie sagt zum Beispiel auch und ich meine, es würde sich ja in diesen Zeiten, würde man ihrer Theorie sozusagen möglicherweise auch, würde sie auf dem Boden sozusagen sehen. Sie sagt, wenn es so viele Verlierer gibt in der Wirtschaft, dann nährt das auch den Boden für autoritäre Systeme, weil dann so viele Verlierer sich abgehängt fühlen und dann eben vielleicht Menschen wählen, von denen sie hoffen, dass sie das irgendwie, also so Strongman, ne? Ich meine, siehe USA gerade, könnte man ihr sozusagen recht geben, wenn man, sie sagt, was es eigentlich braucht, sind Revolutionen, wirkliche Revolutionen und die meisten von diesen Hypes sagt, sie sind keine, ja, also sowas, was sie unter Revolutionen versteht, ist zum Beispiel, was, keine Ahnung, wie die Erfindung der Eisenbahn oder so, wenn man lange zurückgeht, ja, sie sagt, die meisten Hypes, da geht es wirklich einfach nur darum, dass schnell viel Geld gemacht wird und das bringt eigentlich dem normalen Mensch überhaupt nichts, ja. Und wir haben noch mit einer anderen Expertin lange geredet, mit Molly White, die vor allem Krypto sehr kritisiert hat, war damit auch schon mal in der Brand 1 in dem Interview und die sagt, man muss Hype, wenn man möchte, dass mehr Leute davon profitieren können und nicht irgendwie so immer nur die immer selben, muss man ihn deutlich stärker regulieren und das ist eigentlich vor allem in Amerika momentan überhaupt nicht der Fall.
Das ist total spannend, dass du das ansprichst, weil Krypto ist sicher ein gutes Beispiel, auch Bitcoin, um es ganz konkret zu machen, denn das ist ja definitiv ein großer Tech-Hype gewesen. Gerade wird es auch irgendwie wieder einer. Ich verweise hier auch mal auf unser sehr hörenswertes Podcast-Gespräch mit Michael Seemann, der das ja auch alles sehr, sehr kritisch sieht und viele Kritikerinnen und Kritiker verweisen auch darauf, dass das wirklich nicht viel mehr als heiße Luft ist, die aber momentan beispielsweise, Donald Trump hast du ja indirekt angesprochen, auch nochmal angefeuert wird, der damit selber wiederum Geld verdienen will und dann sind wir wieder doch bei diesem Thema, ne, dass Leute versuchen, das irgendwie groß zu machen.
Genau, absolut. Und auch da wieder das Thema Medien, die das lange einfach mitgefeiert haben, so, ja. Und wo auch Molly White sagt, sie hat eigentlich viel zu wenig gelesen und gesehen Geschichten von Leuten, die einfach auch sehr, sehr viel Geld verloren haben mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen, ja. Und die gesagt hat, eigentlich sehe ich noch nirgendwo ein funktionierendes Geschäftsmodell mit solchen Währungen, ja. Aber alle tun so, als wäre das da und alle feiern das ab. Aber so ist es eigentlich letztlich gar nicht. Guckt bitte kritischer drauf, ja. Und das hat mir schon auch sehr zu denken gegeben.
Stichwort kritischer drauf gucken. Ihr habt ja für eure Recherchen auch mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Leuten gesprochen. Auch mit dem deutschen Hype-Papst, so nennt ihr ihn, Alexander Linden und seiner Kollegin Jackie Fan, die sich beide ja auch bei der Ausarbeitung und Verbreitung vor allen Dingen des Hype-Cycle-Modells, was sicher auch viele Hörerinnen und Hörer hier vom Podcast kennen, verdient gemacht haben. Spannenderweise ist dieses Hype-Cycle-Modell ja dann selber sowas geworden wie ein Hype, oder?
Ja, genau. Also das ist wirklich auch irgendwie eine, man beißt sich dann auch manchmal die Katze in den Schwanz, aber vielleicht für diejenigen, die den Hype-Cycle nicht kennen, das ist quasi so ein auf der Seite liegendes S, so eine S-Kurve und so sagen Jackie Fan und Alexander Linden und das Team, mit dem sie das entwickelt haben, schon vor mehreren Jahren, ja inzwischen vielen Jahren, so läuft letztlich jeder Hype ab. Es gibt da einen Auslöser, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen und dann geht es ganz schnell hoch auf so einen, wie sie das nennen, Gipfel der überzogenen Erwartungen, bevor es dann ganz tief wieder fällt. Ja, in das Tal der Enttäuschungen. Es kann lang und tief sein, das Tal der Enttäuschung, aber irgendwann geht es dann den Pfad der Erleuchtung wieder hoch auf das Plateau der Produktivität, ne? Also so in diesem S. Und so sagen eben Jackie Fenn und Alexander Linden von Gartner, diesem Anbieter von Marktforschung und Analysen in der Tech-Branche, so sagen die, läuft das alles ab. Und was lustig ist, sie sagen eigentlich auch, und das fand ich irgendwie auch, habe ich mich dann auch so ein bisschen wiedergefunden, wir können eigentlich auch immer auf unser eigenes Leben gucken und finden dann irgendwie Hype-Cycles im Buch schreiben oder in unserer Ehe und so. Sie sagen, es ist irgendwie ein sehr, sehr sozusagen natürlicher Ablauf von vielen Dingen des Lebens. Und da, finde ich, haben sie auch recht und haben sie einen guten Punkt. Also es kommt letztlich, dieses Modell kommt letztlich aus so einer Beobachtung, wie Dinge ablaufen häufig. Und ich finde, da haben sie einen absoluten Punkt. Das Problem ist nur, wenn man das sozusagen für bare Münze nimmt, ja, wenn man also sich diesen Hype-Cycle, wo ja dann verschiedene Sachen angeordnet werden auf so einer Timeline, also wo ist KI gerade auf dem Hype-Cycle, ist hier und wo ist Bitcoin gerade, ist da und so. Und es gibt es ja inzwischen für massenhaft Dinge, also unendlich Dinge. Unendlich Anwendungen und Tech-Neuheiten und so. Und viele, wie du eben sagst, gucken drauf und sagen, oh, und dann googeln sie das und dann wird das nochmal gehypt. Also irgendwie löst der Hype-Cycle auch selber Hype aus. Aber wovor wirklich Jackie und auch Alexander dringend gewarnt haben, tatsächlich, ist den Hype-Cycle, so wie er auf Papier, auf dem Screen ist, total komplett für bare Münze zu nehmen. Sondern sie sagen, das wird immer missverstanden, es ist nämlich eigentlich eine Einladung zu einem Gespräch, ja, dass man sich das zusammen anguckt. Und was sie sagen, ist auch missverstanden, ist, dass man auf den Gipfel schauen soll. Was ja irgendwie so ein bisschen so ein natürliches Ding ist. Ja, man guckt sofort so, was ist denn da gerade ganz oben auf dem Gipfel? Aber genau das ist eben nicht so. Zumindest, wenn man für sich selber gerade gucken will oder für sein Unternehmen gerade gucken will, was ist eigentlich eine Anwendung, die ich jetzt brauchen könnte und die mir was bringt, ja? Dann, sagen sie, sollte man eigentlich eher in das Tal gucken, ja? Weil da sind Sachen, da könnte es sich jetzt lohnen, damit anzufangen, da rein zu investieren. Und dann werden die sozusagen auf das Plateau der Produktivität gebracht. Weil auf dem Gipfel, da sind die meisten Anwendungen oder Technoheiten und was auch immer eigentlich noch gar nicht richtig funktionsfähig. Und es gibt auch garantiert noch kein vernünftiges Geschäftsmodell. Also eigentlich muss man ins Tal gucken. Und daran, das ist super, also es war super lustig, weil wir sind da mit Alexander Linden so ältere Hype-Cycles durchgegangen und er war so, da lagen wir falsch und da, das hat auch nicht gestimmt und so, weil es nämlich so nicht ist. Ne? Und also man braucht nicht auf den Hype-Cycle gucken und sagen, okay, in der Timeline stimmt das so, sondern es gibt eine grobe Orientierung. Und dafür ist er gut. Aber man muss wissen, wie man ihn lesen soll.
Ich finde diesen Vergleich mit dem, ich sag mal, echten Leben oder mit Partnerschaften und Beziehungen eigentlich ganz spannend. Da ist es ja auch so, dass am Anfang dieses Euphoriefeuer dann schnell vorbei ist und so richtig spannend und interessant wird es dann eigentlich erst, wenn man einmal durch das Tal durch ist.
Genau so, genau so. Das fand ich auch ganz interessant. Genau, und auch so mit Bücherschreiben und so. Das ging uns ja auch so am Anfang so, yay! Und dann ist so, oh, wow, wie kriegen wir das alles hin? Und dann irgendwie schaukelt man sich auf so einem Produktivitätsplateau ein und so. Und deswegen fand ich das in der Beobachtung und grundsätzlich den Hype-Cycle auch echt eine sehr, sehr spannende Sache. Aber man muss eben schon Kontextwissen haben, um ihn für sich selbst vernünftig anwenden zu können und darf nicht sozusagen einfach nur dem Gipfel nachlaufen.
Wie würdest du denn sagen, kann man es vernünftig anwenden oder ein bisschen reflektierter?
Also den Hype-Cycle würde ich persönlich raten und raten wir im Buch als ein Tool zu nehmen. Ne? Also als sich anzugucken, um so ein bisschen so einen Überblick zu bekommen, was ist gerade so im Gespräch, was denken die, was ist wo und so. Und um so ein bisschen zu sehen, was gibt es überhaupt. Also ein bisschen, sagen wir mal so, als Inspiration oder so. Ne? Und da eben immer an den Rat denken, nicht in erster Linie auf den Gipfel zu schauen, sondern auch viel Zeit im Tal zu verbringen. Ja? Also weil da sind wirklich die Sachen, die gerade, sagen wir mal so, in der Pipeline sind und die wahrscheinlich bald sehr gut sein werden. Ja? Also viel Zeit im Tal zu verbringen. Aber das eben wirklich nur als ein Tool zu nehmen, den Hype-Cycle, und gleichzeitig noch ein paar andere Strategien im Säckchen zu haben, um auf Hypes zu gucken, ist super wichtig. Und über die anderen Strategien können wir auch, wir haben da sozusagen so im Buch versucht, so eine Art Überlebensstrategie in so ein paar Punkten zusammenzustellen, die jeder irgendwie dann haben kann, um für sich selbst auf Hypes zu gucken und um sich selbst das Beste daraus zu holen, ob man springen soll oder ob man vielleicht doch lieber nochmal ein bisschen die Füße stillhalten soll.
Und genau darüber sprechen wir gleich, Christina Horsten im Brand 1 Podcast, und wir sprechen wirklich gleich direkt weiter. Du hast diese Überlebensstrategien angesprochen, Christina. Fass die doch mal zusammen. Also was kann man da vielleicht aus eurer Perspektive jetzt, nachdem ihr euch mit dem Thema beschäftigt habt, tatsächlich irgendwie so mitnehmen?
Genau, also wir haben das so ein bisschen in 5 Punkte zusammengefasst und den einen hatte ich gerade schon entwickelt. Schaut auf den Hype-Cycle, aber wirklich nur als Inspiration und dann auch gerne viel ins Tal, ja. Und das Zweite ist, man muss sich, was wir auch schon gesagt haben, fliegt einem alles so um die Ohren, dieser Hype, und alle schreien irgendwie laut und das ist auch irgendwie, das muss man sich auch angucken. Aber wichtig ist eben auch, wäre es vielleicht leise? Ja, also was gibt es möglicherweise an Kritik oder an Gegenstimmen oder auch einfach nur an, sagen wir mal, ruhigen, vernünftigen, einordnenden Stimmen. Ja, also dass man nicht so diesem Impuls folgt, einfach dem, der am lautesten schreit, sofort nachzulaufen, sondern sich die Zeit nimmt, einmal zu gucken, was gibt es eigentlich an anderen Stimmen. Und meistens oder sagen wir mal häufig sind die leisen Stimmen, die leisen einordnenden Stimmen eigentlich die viel wichtigeren Stimmen, viel wichtiger als die lauten Schreier. Also sich ein bisschen die Zeit nehmen zu gucken, was gibt es da eigentlich und was gibt es da eigentlich noch. Und das Zweite, und das ist auch, finde ich, ganz wichtig, was schnell übersehen wird, wenn man irgendwas sieht und denkt, oh, und alle reden darüber und ist ja super und muss ich auch haben. Welches Geschäftsmodell liegt denn eigentlich dahinter? Gibt es da überhaupt schon eins? Ja? Verdient eigentlich irgendwer irgendwo auf dieser Welt damit schon Geld? Ja? Oder gibt es überhaupt irgendwie eine Möglichkeit, sich vorzustellen, wie man damit Geld verdienen kann? Oder auch, super wichtig, wird mit dem, was da gerade gehypt wird, irgendein Problem gelöst? Ja? Also irgendein Problem dieser Erde, irgendein Problem, was wir jeden Tag in unserem Alltag haben. Wird irgendwas damit günstiger? Irgendeine Anwendung oder irgendwas, was wir machen wollen? Also sozusagen, was bringt das eigentlich wirklich? Oder sieht es nur irgendwie toll aus oder so? Ja? Also das ist auch was, wo man ein bisschen Zeit rein investieren sollte, sich einfach mal klug und irgendwie ruhig zu überlegen, bringt das eigentlich was? Hat das eigentlich Sinn, worüber da alle gerade reden? Ja? Genauso wichtig auch, ist es eigentlich schon, also wird da gerade noch Infrastruktur aufgebaut oder ist die Technologie eigentlich schon komplett ausgerollt? Ja? Also wenn wir nochmal auf diese Eisenbahn zurückgucken, gibt es eigentlich schon Schienen oder müssen die noch verlegt werden? Ja? Also ist es sozusagen, ist das eine langfristige Revolution, die da gerade entsteht? Ist das noch ganz am Anfang? Oder ist es was, wo nur schnelle Gewinne gemacht werden wollen? Ja? Und was auch wichtig ist bei jedem Hype, und das merke ich auch wirklich immer wieder, wenn ich es mir jetzt so angucke jeden Tag, damit ein Hype wirklich groß wird, braucht eine Kontroverse. Ja? Also wenn es, weil es war interessant, wir haben mit vielen unserer Experten so gesagt, ja, warum würdet ihr eigentlich gerne mal einen Hype kreieren? Was hättet ihr eigentlich gerne so als Hype? Und viele haben dann so total nette Sachen gesagt. Ja, sowas wie, bin ich ja auch sofort dabei, Empathie oder so. Ja? Aber um sowas wird es halt nie in so einer Form einen Hype geben, weil da sind wir ja eigentlich alle von Gründern an Bord. Ja? Also weißt du, ich meine, da sagt ja niemand, nee, also Empathie finde ich jetzt also total bekloppt. Ja? Insofern...
Es braucht auch ein bisschen Reibung.
Es braucht ein bisschen Reibung, genau. Und diese Reibung wird natürlich manchmal auch einfach künstlich erzeugt dann, ne? Also, weil natürlich den Menschen, die Hype machen, bewusst ist, dass diese Reibung braucht, ja? Und da, auch darauf ist es immer gut, ein Auge zu halten. Gibt es da einen wirklichen Konflikt? Ist da, also, wer ist eigentlich dagegen, ja? Und aus welchen Gründen sozusagen? Auch das ist immer gut, ein Auge drauf zu halten, weil es gibt künstlich erzeugte Reibung und es gibt auch manchmal auch sinnvolle Reibung, aber ohne Reibung eigentlich kein großer Hype. Und wenn man so dieses, also, und ich finde, wenn man so darüber redet, merkt man oft schon, dass so ein Hype, und wir hatten einen Experten, das fand ich eigentlich ein total super Bild sozusagen, der gesagt, Hype ist eigentlich erstmal für mich komplett neutral als Wort und so, aber Hype ist eigentlich eine Zwiebel, ja, und man muss sie schälen. Ne? Und das ist was, glaube ich, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, weil der Hype fliegt einem so rechts und links in die Ohren und der sagt, hey, hast du das schon gehört? Und hey, hier, das und so. Und man ist dann irgendwie so ziemlich schnell dabei, sich irgendwie schnell mitreißen zu lassen. Aber was man eigentlich machen sollte, ist sich wirklich hinsetzen und diese Zwiebel für sich selbst, man muss ja auch erstmal gucken, wer bin ich und was will ich eigentlich für mich oder für das Unternehmen, für das ich arbeite oder wie auch immer, diese Zwiebel dann ganz in Ruhe schälen, um zu sehen, was bleibt am Ende übrig und was kann ich damit machen.
Und nicht so viel weinen.
Auf jeden Fall. Eher lachen.
Eher lachen. Jetzt wird es ja auf jeden Fall keine Welt ohne Hype geben. Also ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Das ist irgendwie fast schon unvorstellbar, zumindest in ja, den aktuellen Gesellschaften, in denen wir irgendwie leben. Vermutlich gäbe es dann auch nicht so wirklich so eine leidenschaftliche Begeisterung für neue Themen oder auch Antriebe für neue Ideen beispielsweise. Ist es also vielleicht dann doch nicht so gut, dass wir, ich sag mal so pauschal, als die Deutschen da so skeptisch sind? Weil müssten wir nicht doch irgendwie mal häufiger wieder Schienen verlegen, um dann auch eine Eisenbahn fahren zu lassen?
Also ich glaube, viele Leute würden das so sehen, ja. Also ich glaube, viele Leute würden sagen, dass in Deutschland darüber, dass wir so allergisch sind und dass wir so reagieren, wie wir reagieren, auch ziemlich viele Ideen irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, so eingesperrt werden sehr früh und dann eben nie sich voll entwickeln können. Und dann eben auch viele Deutsche ja auch nach Amerika gehen und dann ihre Ideen da ausleben oder so. Ne? Also ich glaube, das würden schon sehr viele Leute so sehen. In Amerika wiederum sieht man dann, wie es läuft, wenn es einfach komplett freigelassen wird sozusagen. Und es hat eben auch nicht nur Vorteile. Ja. meiner Meinung nach ist es schon möglich, da eine Balance zu finden, dass man Hype zulässt, aber ihn eben doch ein bisschen reguliert. Ja, aber ich sehe bisher auch hauptsächlich sozusagen die Modelle an beiden Enden des Spektrums und noch nicht so richtig das balancierte Modell irgendwo ausgeführt. Aber ich glaube, es wäre möglich.
Wie wäre denn das balancierte Modell?
Naja, dass man den Hype so ein bisschen zulässt, ja, aber dass man eben auch sagt, dass man es schon reguliert, zum Beispiel, wie viel einzelne damit oder einzelne Firmen, wie viel sie wirklich investieren können, wie viel sie am Ende auch damit verdienen können oder so, und dass man es vielleicht auch ein bisschen vor allem auch transparenter macht. Ich glaube, das ist auch ein riesiges Problem, dass da einfach ziemlich viel so im Silicon Valley einfach so agiert, ohne dass irgendwie Leute es wirklich groß mitkriegen. Also ich glaube, Transparenz und so ein bisschen zumindest, sagen wir mal, wie man hier sagt, Guardrails, vielleicht breite Guardrails, aber ein bisschen Guardrails wären, glaube ich, nicht schlecht, um die Gesamtgesellschaft so ein bisschen mehr davon profitieren lassen zu können. Aber in Deutschland ist es eben, ja, wie du sagtest, in Deutschland, glaube ich, würden viele sagen, ist es dann vielleicht doch ein bisschen zu strikt und dann wird am Ende dann auch irgendwie so ein bisschen was erstickt vielleicht. Das ist hier natürlich, da ist hier natürlich mehr Raum auf jeden Fall.
Also tatsächlich irgendwie so ein Mittelweg. Wenn du jetzt mal so ganz rauszoomst auf das Thema Hype, du hast auch gesagt, du hast dich vorher nicht so intensiv damit beschäftigt, jetzt hast du dich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Guckst du anders auf dieses Phänomen Hype?
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich war ja vorher so eine totale so, ich bin allergisch auf Hype, auf keinen Fall und so. Und das Interessante war, glaube ich, für Felix und mich, dass wir gelernt haben, dass beide unsere Strategien, also sowohl diese FOMO, ich muss irgendwann das aufspringen, als auch diese Allergie, alles weghalten von mir, das sind eigentlich auch die komplett falschen Strategien beides, ja. Also, sondern auch da wieder irgendwie liegt irgendwie, das ist in der goldenen Mitte, dass man, ich habe jetzt für mich gelernt, dass ich nicht so reflexiv wegrenne von Hype, sondern dass ich ihn mehr angucke und ich weiß jetzt auch viel mehr darüber, wie ich ihn mehr vernünftig angucken kann und dass ich dann eben auch, wenn ich was sehe, was ich irgendwie denke, ach, das könnte mir nutzen, das könnte ich vielleicht einsetzen, das probiere ich mal, dass ich das dann auch tue und bei anderen Sachen, wo ich merke, das erscheint mir aus vielen Gründen nicht irgendwie schon in der Phase, in der es mir was bringt, das dann auch weglasse und dann aber auch irgendwie keinen FOMO deswegen habe, weil ich habe es mir irgendwie angeguckt. Also ich habe auf jeden Fall meine Einstellung geändert und der Felix, glaube ich, auch. Und ich hoffe, dass wir sozusagen damit ganz gut fahren können und ich hoffe, dass auch viele Menschen, die das Buch lesen, irgendwie ein bisschen mehr darüber lernen und irgendwie ein bisschen ruhiger damit umgehen können. Ist ja schon was viele Menschen irgendwie auch sehr stresst, Hype, glaube ich. Und so die Sorge davor, es zu verpassen und so. Und ich hoffe, dass das Buch vielen Menschen so Sorgen auch vielleicht nehmen kann.
Christine Horsten im Brand 1 Podcast und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Das Buch von Christine Horsten und Felix Zeltner, Hype, der geheime Motor hinter der technischen Revolution, ist im November bei Brand 1 Books in Kooperation mit dem Rowohlt Verlag erschienen, hat 128 Seiten und die gebundene Ausgabe kostet 20 Euro. Den Link zu Brand 1 Books packen wir euch logischerweise in die Shownotes. Wir haben übrigens mit Christinas Co-Autor und Partner Felix hier im Podcast auch schon gesprochen und zwar über seinen Podcast, der wie der Brand 1 Podcast auch zum Podcast-Netzwerk der Brand 1 gehört, in Wunderbar Together sprechen er und Oliver Nermerich mit deutschen Auswanderinnen und Auswanderern über deren Leben in den USA, über ihre Erfolge und auch Niederlagen und wie sie die deutsche und US-amerikanische Kultur miteinander verbinden. Und wir haben es ja hier gerade quasi in der Familie gehört beim Thema Hype, aber da gibt es noch viele, viele andere Themen, über die auch sprechen. Den Link zum Gespräch mit ihm findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und wenn euch der Brand 1 Podcast gefällt, dann folgt uns doch gern, wo auch immer ihr so eure Podcasts hört. Das kann Amazon Music sein, Apple Podcast, Deezer, RTL Plus, YouTube oder auch Spotify. Und wenn es Spotify sein sollte, dann folgt uns doch bitte dort, denn ihr könnt euch dort beispielsweise auch benachrichtigen lassen, wenn eine neue Folge erscheint und dann verpasst ihr die nicht mehr. Außerdem könnt ihr auch einen Kommentar oder 5 Sterne dalassen, wenn euch unser gemeinsamer Podcast von Brand 1 und dem Podcast Radio Detektor FM hier gefällt. Würde uns und mich natürlich sehr, sehr freuen, genauso wie das Weitersagen an Freundinnen und Freunde. Und wenn ihr auch die nächste Episode hören wollt, dann ist es einfach soweit ab dem nächsten Freitag. Dann kommt sie nämlich raus. Und in diesem Sinne, gern bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.